Ich begrüße uns alle ganz herzlich heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen, wie üblich, mit einer kurzen Zeit in der Stille. Amen. Und unsere erste Schriftlesung kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Sei mutig und stark. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Soweit Gottes Wort. Wir wollen beten. Vater im Himmel, gelobt seist du für deine Liebe, die du uns in deinem Sohn gezeigt hast. Ja, Herr Jesus, du bist Mensch geworden, hast den Auftrag angenommen, um diese Welt zu retten. Du bist für uns in den Tod gegangen, hast dich ans Kreuz nageln lassen. Du bist wieder auferstanden von den Toten und lebst in alle Ewigkeit. Und du lädst uns ein, Anteil zu haben an dir, Anteil zu haben an deinem Leben, das du gibst. Und wir sind so froh und dankbar, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir gerettet sind, dass du uns erlöst hast, Herr. Herr, wir sind wirklich so, so dankbar. Und Herr, wir denken aber auch an die Menschen, die dich noch nicht kennen und die Menschen, die noch nicht, ja, dich gefunden haben. Herr, wir bitten dich, erbarme dich ihrer. Herr, schenk du doch Gnade, dass sie dich finden mögen. Herr, deine Treue, sie hat kein Ende und deine Barmherzigkeit, sie ist alle Morgen neu. Und so bitten wir dich, segne du die Menschen, segne du sie und hilf du uns, dass wir ein Zeugnis sind für die Menschen um uns herum. Hilf du uns, dass wir den guten Samen aussäen, durch gute Taten, durch gute Worte, Herr, durch alle möglichen Dinge, die wir in deinem Namen tun können. Herr, segne du. Und wir bitten dich für die Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, wir bitten dich für die Menschen, die Not leiden, ob es die Kriege sind im Nahen Osten, in der Ukraine, Herr, ob es irgendwelche anderen Kriegswirren sind, die hier auf dieser Welt stattfinden, wir bitten dich, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Herr, erbarme dich, sei du ihnen gnädig, gib du Kraft. Herr, und da, wo Not ist aufgrund dieser Naturkatastrophen, der Wirbelstürme und der Tornados, Herr, wir bitten dich, erbarme dich auch hier. Herr, greife du ein. Du siehst all das Leid, das in dieser Welt ist, und schenk doch, dass die Menschen in ihrem Leid nach dir fragen. Herr, so danken wir dir, dass du noch nicht am Ende bist mit uns, dass die Gnadenzeit noch nicht aufgehört hat. Und du rufst immer noch Menschen in deine Nachfolge und du rettest und du stellst wieder her, du vergibst, und wir danken dir dafür. So loben wir dich für diesen Gottesdienst, danken dir für deine Gegenwart und bitten dich abermals, segne du uns, Herr. Amen. Wir lesen die zweite Schriftlesung aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Soweit Gottes Wort. Josua, er hat gerade erlebt, dass sein Mentor, sein Meister, sein Herr, könnte man fast sagen, gestorben war. Mose. Und Mose hatte Josua eingeführt in diese neue Aufgabe, das Volk Israel zu führen und dann in das verheißene Land zu bringen. Und Josua, er war kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er war kein junger Mann in dem Sinne mehr. Er hat schon einiges erlebt, Zeichen und Wunder gesehen. Er war einer von denen, von den Spionen, die von Mose ausgesandt worden waren in das Land Kanaan, um es auszukundschaften. Und 12 Spione wurden ausgesandt, 10 kamen zurück und haben gesagt, unmöglich, dieses Land können wir nicht einnehmen. Aber Josua und sein Freund Kaleb, die haben gesagt, doch natürlich können wir das, hat Gott uns doch versprochen. Aber das Volk hörte auf die anderen 10 Spione und die Strafe war 40 Jahre in der Wüste. Aber nun war die Wüstenzeit vorbei. Mose war gestorben und man befand sich nun auf der Ostseite des Jordans. Und dort auf der anderen Seite des Flusses konnte man schon das verheißene Land sehen. Und Josua, er war jemand, der voranging. Er war jemand, der glaubensvoll war. Er hatte Charakter, dieser Mann. Er war voller Tatendrang, voller Mut und Entschlossenheit. Und trotzdem, am Abend, bevor das Volk Israel einziehen sollte in das verheißene Land, da musste dieser Josua doch nochmal eine Ansprache Gottes bekommen. Und wir haben sie gehört. Sei mutig und stark, wird ihm gesagt. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dieser mutige Josua, dieser Mann, der wie ein Löwe einherschritt durch das Lager Israels. Zu dem musste Gott reden. Zu dem musste Gott sagen, sei mutig, hab keine Angst. Sei entschlossen, geh kraftvoll voran. Gott wusste, was in diesem Herzen von Josua los war. Es scheint so, als ob da Zweifel waren. Bin ich dem wirklich gewachsen? Ist gar nicht so schlecht, die zweite Geige zu spielen. Da kann man sich Fehler erlauben, solange Mose da war. Aber jetzt soll ich in die Fußstapfen von Mose treten? Mose, der Gott begegnet war, dort auf dem Berge Sinai? Ich soll jetzt sozusagen derjenige sein, zu dem das ganze Volk aufschaut und Weisheit und Führung erwartet? Zweifel kamen hoch. Der Glaube, der sonst immer so ganz tatkräftig war bei Josua, in diesem Moment, da war er ganz klein, verschwindend. Und Gott musste zu ihm reden, hab keine Angst. Sei mutig, sei stark, sei kräftig. Kraft statt Angst. Mut statt Furcht. Wenn Josua das brauchte, dieser Glaubensheld, wie viel mehr brauchen wir den Zuspruch Gottes? Kraft statt Angst, Mut statt Furcht. Was ist eigentlich Angst? Was ist eigentlich Furcht? Was ist das? Ja, Angst, das ist etwas im Sinne von Besorgnis. Sorgen können eine Ausdrucksform von Angst sein. Man hat Angst vor morgen, man hat Sorge um morgen. Ein anderer Ausdruck für Angst könnte sogar Misstrauen sein. Misstrauen. Misstrauen einer Situation gegenüber, einem Mitmenschen gegenüber. Man traut ihm nicht, man hat Angst vor ihm eigentlich. Man wagt es nicht, dieser Situation, diesem Menschen zu vertrauen. Angst, ja, ist oftmals die Suche nach Sicherheit, ist oft die treibende Kraft hinter der Angst. Der Ängstliche, er sucht Sicherheit, er möchte geborgen sein. Und das ist die Suche danach. Wo finde ich diese Geborgenheit? Wo finde ich Sicherheit? Und da kommen diese Gedanken hoch und Furcht und Angst machen sich breit. Besorgnis, Misstrauen. Und man sucht es dann vielleicht bei anderen Menschen. Man sucht nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Andere Personen werden dann angehimmelt, vielleicht verehrt. Große Loyalität wird ihnen gegeben. Und vielleicht war es genau das, was Josua erlebte. Dass er dachte, ah Mensch, der Mose, mit Mose klappt alles. Solange Mose da ist, haut alles hin. Da können wir sogar das Land einnehmen. Aber jetzt war Mose nicht mehr da. Plötzlich machte sich Angst breit bei Josua. Plötzlich merkt er, ha, ich mache mir Sorgen. Und Gott musste zu ihm reden. Ja, die Lebenserfahrung, sie lehrt den Ängstlichen, dass Menschen enttäuschen können. Dass das Leben einfach nicht so rund läuft, wie man sich das denkt, wenn man ein Teenager ist. Und so wird jede Loyalität auch gleichzeitig mit Angst begleitet, mit Misstrauen begleitet. Und dieser Glaubensheld Josua, ja, solange Mose da war, war die Welt in Ordnung. Aber jetzt, wer bin ich? Was kann ich? Schaffe ich das? Was wird werden? Die Sorgen machten sich breit bei Josua. Angst ist daher nicht einfach nur eine Emotion, ein Gefühl, das sich ab und zu mal breit macht, eine Beklemmung, sondern ist eigentlich die Frage, was in meinen Beziehungen mit anderen Menschen, mit anderen Personen nicht richtig läuft, was mit Gott nicht richtig läuft. Angst ist eigentlich ein Beziehungsproblem. Ein Beziehungsproblem. Und am Ende läuft es auf diese Frage hinaus, wie ist meine Beziehung mit Gott? Wie ist meine Beziehung mit Gott? Jesus, er war mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Der Sturm, ja, er brach los und er brachte dieses kleine Boot in Seenot. Jesus schlief, wahrscheinlich auf einem roten Kissen. Und er schlief dort im Boot. Und die Jünger, sie versuchten, das Wasser herauszuschaufeln aus dem Boot und versuchten, all ihre Seemannsfähigkeiten an den Tag zu legen. um irgendwie das Boot nicht zum Kentern zu bringen. Aber der Sturm, er wollte nicht aufhören und irgendwann, ja, haben sie Jesus geweckt und haben gesagt, Jesus, ist es dir egal, dass wir hier umkommen? Was ist los mit dir, Jesus? Wäre eigentlich schön, wenn du mal ein bisschen Hand anlegst hier. Wäre schön, wenn du auch mal mithilfst. Und Jesus, was sagt er? Er steht auf, stillt den Sturm und dann sagt er was? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr denn keinen Glauben? Eine interessante Kombination, nicht wahr, die er hier zutage bringt. Furcht und zu wenig Glauben. Es passt wunderbar zusammen. Wunderbar. Furcht und Kleinglaube. Das gehört zusammen. Ja? Und was will er damit noch sagen? Wenn ihr glaubt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr Gott vertraut, dann braucht ihr auch keine Furcht haben. Da wäre dann Mut eigentlich die Gegenseite zum Glauben. Das würde zusammengehören, Mut und Gottvertrauen, das gehört zusammen. So wie Furcht, Angst und Kleinglaube. David, der große König Israels, er hatte ja eine Dummheit begangen. Er hat sich gedacht, ich würde gerne wissen, wie groß mein Volk ist. Und ich würde gerne wissen, wie viele Menschen zu meinem Reich gehören. Nun, warum will ein König das wissen? Damit er weiß, wie viel Steuern er bekommt. Ganz einfach. Damit er weiß, wie viel Steuern ihm zustehen. Gaben. Gott hatte aber gesagt, ich möchte nicht, dass das Volk gezählt wird. Ich möchte nicht, dass eine Volkszählung durchgeführt wird. Hat er schon immer so gesagt. Ihr braucht keine Volkszählung. Ihr müsst nicht wissen, wie viele da sind, wie viele nicht da sind. Ob es so viele Frauen gibt und so viele Männer, so viele Senioren und so viele Kinder, das müsst ihr nicht wissen. Eure Versorgung hängt nicht von den Steuern ab, wollte Gott damit sagen, sondern von mir. Aber David, er dachte sich, wäre eigentlich vernünftig, das zu wissen. So wie es eigentlich ein guter König machen sollte. All meine Kollegen um mich herum, die machen das doch auch. All die anderen Könige von den Hittitern, von den Kanaanitern und wie sie alle heißen, sie machen doch auch Volkszählung. Wissen genau, wie viel Silber und Gold im Jahr reinkommt. Ich sollte das auch machen. Und er macht's. Fängt an, diese Volkszählung durchzuführen. Aber dann schenkt Gott eine Plage, ein Gericht. Und David weiß sofort, das ist, weil ich diese Volkszählung durchgeführt habe. Und er hört auf, die Volkszählung zu Ende zu führen. Und David, er wird vor die Wahl gestellt. Was für eine Strafe möchtest du, sagt Gott zu ihm. Sünde muss bestraft werden. Sünde wird bestraft. Und Gott stellt ihm drei Strafen zur Auswahl. Drei Strafen stellt er ihm zur Auswahl und sagt, entweder 3 Jahre Hungersnot für dich und das ganze Volk oder 3 Monate wird Israel in die Hände ihrer Feinde gegeben. Oder aber 3 Tage wird der Engel des Herrn Verderben bringen über das Land. 3 Jahre Hungersnot, 3 Monate Feinde oder 3 Tage unter dem Strafgericht Gottes. Und David sagte, ich habe große Angst. Wir können das nachlesen, 1. Chroniker 21, 13. Ich habe große Angst. Da haben wir es wieder, die Angst. Aber, sagt er dann, ist noch nicht zu Ende, aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist sehr barmherzig. Ich habe große Angst, ja, das stimmt. Aber ich weiß auch, wer mein Herr ist. Ich weiß auch, wer mein Gott ist. Ich falle lieber in die Hände meines Gottes, der barmherzig ist. Und vielleicht ist er gnädig und verkürzt die Tage, diese 3 Tage des Verderbens. Aber wenn ich in die Hände der Menschen falle, da bin ich verloren. 3 Jahre Hungersnot, das kann ich meinem Volk nicht antun. Lieber falle ich in die Hände Gottes. Spüren wir was hier? David wusste, wem er vertrauen konnte. David hatte ein Vertrauen, eine Beziehung mit Gott. Er wusste, ja, ich habe Mist gebaut, ich habe gesündigt. Ich habe was Falsches getan und ich verdiene es, bestraft zu werden. Aber ich weiß auch, dass mein Gott gnädig ist, voller Barmherzigkeit. David erkannte den Zusammenhang von persönlicher Angst und dem Vertrauen zu Gott. Tja, Angst. Was sind eigentlich die Problemzonen der Angst? Was macht Angst so signifikant, so furchtbar, so schrecklich? Angst ist oftmals zweifelnd, negativ, pessimistisch. Wie hat Goethe einmal gesagt, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Der Ängstliche, er ist häufig sorgenvoll. Er ist auch misstrauisch. Er glaubt, die anderen wollen ihm alle etwas Böses. Ist auch oftmals beschuldigend. Der andere hat Schuld an meinem Dilemma. Andere Personen werden dann gerne auf ihre Ehrlichkeit und ihre Zuverlässigkeit getestet und geprüft. Und Misstrauen gegenüber dem anderen, gegenüber dem Mitmenschen, wird dann oft auch gespiegelt. Misstrauen nicht nur dem anderen gegenüber, sondern auch sich selbst. Kann ich mir selbst trauen? Traue ich mir diese Aufgabe zu, das Volk Israel zu leiten? Schaffe ich das? Hat sich Josua gedacht. Habe ich meine Aufgabe auch wirklich gut erledigt? Bin ich überhaupt wert? Und so weiter und so fort. Und da macht sich Angst breit. Das ist die Angst vor dem eigenen Versagen. Und die menschliche Gegenwehr gegen Angst ist sehr interessant. Wir versuchen ja, die Angst irgendwie loszuwerden, nicht wahr? Keiner möchte ängstlich sein. Und menschlich versucht man, die Angst durch gute Organisation, durch gute Lebensorganisation irgendwie zu einzudämmen. Man versucht dann, selbstgemachte Regeln aufzustellen, Routinen einzuhalten, die einem Gewissheit geben. Leitplanken werden hier und dort aufgestellt und man sagt sich, wenn ich dies einhalte, wenn ich so lebe, wenn ich das tue, dann bin ich okay. Dann kann nichts passieren. Lass mich einmal eine Volkszählung durchführen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich nur alle möglichen Lebensversicherungen abgeschlossen habe, dann müsste ich okay sein. Die Angst, Sie sorgt dann dafür, dass selbstgemachte Regeln aufgestellt werden. Man versucht, seine Welt sorgenfrei zu machen. Irgendwie kriegt man das manchmal hin, manchmal nicht. Denn immer wieder kommen Lebenssituationen, wo Stürme aufbrechen, so wie bei Jesus und seinen Jüngern. Man versucht, die Welt sorgenfrei zu machen, aber trotzdem passieren Dinge, die dann unser Lebensboot ganz schön zum Schaukeln bringen. Und die Frage, die letzten Endes gestellt werden muss, woher kommt meine Hilfe, woher kann meine Kraft kommen? Und der Ängstliche, er braucht den Zuspruch Gottes. Und der Ängstliche, er muss immer wieder eine gewisse Einsicht bekommen. Er muss sich etwas eingestehen. Der Ängstliche muss sich sagen, ja, es stimmt, meine Sicherheit, meine Geborgenheit liegt in Gott. Liegt in Gott. Punkt. Basta. Aus. Meine Sicherheit, meine Geborgenheit liegt nicht in anderen Menschen. Nicht Mose ist dafür zuständig, damit ich mich in Sicherheit wäge, sondern Gott. Nicht einmal ich selber bin dafür zuständig, mich in Sicherheit zu wägen, sondern nur Gott. Gott ist meine Sicherheit. Und die andere Einsicht, die der Ängstliche braucht, ist, meine Angst und mein Misstrauen gehen gegen die Einladung Gottes, ihm in allem zu vertrauen. Warum bist du so furchtsam? Hast du keinen Glauben? Ich habe dich doch eingeladen, mir nachzufolgen. Du folgst mir nach, sagt Jesus, nicht ich dir. Du folgst mir. Das ist die Einladung. Und wer ängstlich ist, wer voller Misstrauen und Sorgen lebt, ja, der hat fast diese Einladung vergessen. Er hat vergessen, dass Jesus ihn gerufen hat. Komm in mein Reich. Komm, folge mir nach. Ich will dein Herr sein. Bitte Gott darum, sein Angebot von Sicherheit, von Schutz richtig zu verstehen. Es zu verstehen und es auch annehmen zu können. Zu verstehen und annehmen, ja Gott, du bist mein Schutz, du bist meine Sicherheit. Und wir dürfen Gott darum bitten, hilf mir, dass ich das immer mehr verstehe. Hilf mir, dass ich immer mehr begreife, dass ich bei dir sicher bin. Du bist meine Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Furchtlosigkeit und Kraft, sie kommen aus der Beziehung mit Gott. Nur da. Römer 8, Vers 15 heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Der ganze Vers sagt nichts anderes aus, als dass wir in eine neue Beziehung mit Gott gekommen sind. Als Kinder Gottes, wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Und der Geist Gottes, der uns gegeben worden ist, ist nicht ein Geist der Furcht, der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wie Paulus zu Timotheus sagte. Oder wie sagte Jesus? 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Verstehen wir? Wer die Liebe Gottes erfahren hat, der braucht sich nicht mehr fürchten. Da ist gar kein Platz mehr für Furcht. Die Liebe Gottes hat uns ergriffen. Eine andere Übersetzung sagt, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Und wirkliche Liebe, wo kommt die her? Von Gott allein. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Angst und Gottvertrauen gehört nicht zusammen. Aber Mut und göttliche Kraft und Gottvertrauen, das geht einher. Und ich möchte uns heute Morgen einfach nur zurufen, das, was Gott dem Josua zugerufen hat. Sei mutig, sei stark, sei entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Gott ist mit uns. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sind froh und dankbar, dass du alle Angst austreibst. Ja, deine Liebe, sie macht uns frei von aller Angst. Denn wer deine Liebe erkannt hat, wer in deiner Liebe lebt, da ist gar kein Platz mehr für Furcht. Herr, wir wissen uns von dir getragen, von dir behütet, von dir bewahrt, von dir geleitet, von dir versorgt. Du bist unsere Sicherheit, nicht wir selbst und keine anderen Menschen, nur du allein. Und so danken wir dir, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Mut gibst, dass du uns Entschlossenheit gibst. Und wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue zu uns. Amen.